Ja, heute möchte ich darüber sprechen. Kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wo steht die Bibelstelle? Jetzt wird gefragt, ob ihr Bibelfest seid. Ja? Sehr gut. Hast du es gewusst, ja? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hätte jetzt zuerst auch gedacht, das steht in der Bergpredigt. Aber falsch. Das steht nicht in der Bergpredigt. Wenn wir Matthäus 11 aufschlagen, also Matthäus 11, Vers 28. Ja, die Bergpredigt steht ja in Matthäus Kapitel 5 bis 7, aber da steht einige Kapitel dahinter. Die Frage ist, wenn wir jetzt so einen Bibelvers lesen oder ich meine, der ist oft auf manchen Kalendern aufgedruckt, auf Postkarten oder sogar bei uns ja hier an der Tür, gell? Ja, wenn ihr da aufmerksam seid, hättet ihr das doch da lesen können. Ja. Es ist jetzt einmal ganz interessant zu fragen, was ist der Zusammenhang, in dem dieser Bibelvers steht? Was geschah, bevor unser Herr Jesus diesen Vers sagte? Und zwar in Kapitel 11 lesen wir von der Anfrage von Johannes dem Täufer. Vers 1. Ja. Zuerst ab Vers, also Vers 28 heißt, kommt her zu mir alle. Und der nähere Zusammenhang in Vers 20, da spricht der Herr Jesus von, oder da geht es hier um eine Gerichtsankündigung. Und zwar über die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum in Vers 20 bis Vers 24. Danach kommt dieser Vers. Und noch davor, und jetzt komme ich nochmal zum Johannes dem Täufer, in Vers 1 Johannes der Täufer. Wie steht das jetzt, diese verschiedenen Geschichten mit diesem Vers in Verbindung? Johannes der Täufer, müssen wir sagen, der war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Und der Johannes der Täufer, der ließ fragen, bist du in Vers 3, 11 Vers 3, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also wir wissen, Johannes der Täufer, der in der Wüste gepredigt hat, der die Menschen zur Buße aufgerufen hat, zur Umkehr, der Messias wird kommen, bitte oder kehrt um, richtet euer Leben auf oder bereitet euch vor auf Johannes, auf den Messias, der kommen wird, nach mir. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und viele Israeliten ließen sich taufen und bekannten ihre Schuld und richteten ihr Herz, wollten ihr Herz auf den ausrichten, der kommt. Und nun war Zeit vergangen. Johannes war, wie gesagt, im Gefängnis. Und jetzt hatte dieser große Mann Gottes selber die Frage, ist jetzt Jesus der Messias? Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wie antwortet unser Herr ihm? Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Was war Jesu Antwort? Jesus antwortete ihm, er antwortete mit den Zeichen und Wundern, die er tat. Er wies ihn darauf hin, was er getan hat. Die Wunder, die die Menschen damals live miterleben konnten. Daraufhin verwies er sie. Und er sagt letztendlich das, was, und erinnert Johannes dem Täufer an das, was in Jesaja, Propheten Jesaja, geschrieben steht. In Jesaja 35, Vers 3 bis 6, da heißt es: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Siehe da, euer Gott, er kommt zur Ruhe, zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und dann? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorspringen und Ströme in dürren Lande. Also der Herr Jesus wies Johannes dem Täufer auf das prophetische Wort aus dem Jesaja-Buch hin. Es ist anzunehmen, dass Johannes der Täufer das auch auswendig kannte. Das wird jetzt gerade erlebt. Ja. Und dann, was sagt er noch weiter zu ihm? Jetzt kommen wir wieder Matthäus 11, Vers 6. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wer sich nicht an Jesus ärgert. Ja, kommt her zu mir alle. Wer sich nicht an mir ärgert. Wer sich an Jesus stößt, an die Erlösung stößt, der kommt nicht zu Jesus. Ja. Und was sagten nun die frommen Pharisäer über Jesus? In Vers 19. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Von Johannes dem Täufer sagten sie, er ist krank, er ist besessen. Ja? Und von Jesus, der mit den Menschen lebte, er ist ein Freund des Zöllner und Sünder. Diese Pharisäer ärgerten sich an Jesus. Nach diesen Worten kommen jetzt die Verse 20 bis 24. Ja? Jetzt, danach kommen diese schlimmen Gerichtsworte über die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch, ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Vor einigen Monaten predigte ich schon mal ausführlich über diese Stelle. Ich weiß nicht, wer dabei war jetzt im März. Wer viel weiß, von dem wird viel gefordert. Also die Pharisäer wussten sehr viel. Und hier oben in diesen drei Städten, über diese drei Städte, ruft er hier Gerichtsworte aus. Es gab auch andere Städte, wo der Herr Jesus war, in Tiberias, aber nicht über Tiberias, sondern über diese drei da oben. Und warum? Ja? Hier Chorazin ist noch heute, die genaue Lage ist noch heute unbekannt. Es ist eine wüste Gegend. Ja? Ja, Bethsaida ist auch nicht so genau bekannt, die Städte. Aber hier man vermutet, dass es diese Städte ist. Ja? So sieht das heute aus. Ja? Wüste. Und was geschah in diesen Städten? In der Nähe wurden 5000 Menschen gespeist. Ein Blindgeborener, eine Blindenheilung geschah hier. Also, sie hatten Zeichen und Wunder von Jesus gesehen. Und so wird jetzt verglichen, diese Städte mit dem Gericht, was die Stadt Tyrus erlebte. Die Stadt Tyrus, eigentlich eine heidnische Stadt, ja, von der schreibt der Prophet Hesekiel, in Hesekiel Kapitel 26 bis 28, schreibt er ausführlich über das Gericht über die Stadt Tyrus. Und das im Jahr bereits 560 vor Christus. Ja, das wussten die Zuhörer, die kannten sie, die Stellen, ja, aus dem Propheten Hesekiel. Ja. Und bei Tyrus, das sehen wir, 573 wurde die Stadt auf dem Festland von Nebukadnezar II. Zerstört. Also ein paar Jahre nach der Vorhersage vom Propheten Hesekiel. Und dann im Jahr 332 vor Christus wurden nach 7 Monate Belagerung auch die Inselanlage vom Alexander dem Großen zerstört. Da wurden die Stadt, die hier auf dem Festland war, die Namen Alexander der Große, hat sie abgerissen, hat die Bauwerke zerstört und dann hier angeschüttet. Und so hat er eine Landzunge gehabt, mit der er dann die ein bisschen in der Insel gelegenen Stadt Tyrus einnehmen konnte. Ja. Also so hat sich dieses Wort aus Hesekiel wortwörtlich erfüllt, einige Zeit später. Genau. Und heute sind die Ruinen der damaligen Stadt im Meer versunken. Ja. Ja. Und auch auf dem Festland wurde nie wieder eine neue Stadt gebaut. Dort gibt es ein kleines Fischerdörfchen wohl heutzutage noch. Ja. Aber was sehen wir? Jesus hat hier das vorher, oder Jesus vergleicht hier das Gericht an Chorazin und Bethsaida so, ihr werdet noch Schlimmeres erfahren, wie hier diese heidnische Stadt. Ja. Und Sidon, ja, auch der Prophet Hesekiel schrieb bereits 590 vor Christus von dem bevorstehenden Untergang der Stadt Sidon, auch in Hesekiel 28. Ja. Ja, und 350 vor Christus wurde die Stadt vom persischen König Alexander III. Ochus niedergebrannt. 40.000 Menschen sollen damals umgekommen sein. Also auch das wird ein schlimmes Gericht erfahren. So, ja, diese jüdischen Städte sogar sollten ein schlimmeres Gericht erfahren wie Tyrus und Sidon. Ja. Ja. Auch von Kapernaum schreibt er weiter. Und das war die Stadt Jesu. Eine Heilung Petrus der Schwiegermutter und viele mehr wurden da geheilt. In der Stadt Heilung eines Besessenen, einer verdorrten Hand und ein gelähmter Mann, der durchs Dach kam, wurde geheilt. Ja, die Geschichte kennen wir gut. Ja? Da, wo sie das Dach aufgerissen haben und dann eine Bahre den kranken Mann zu Jesu Füßen gelegt hatten. Diese ganzen Wunderheilungen passierten in dieser Stadt Kapernaum. Ja? Und hier, das sind noch so die heutige Reste von der Synagoge in Kapernaum. Ja? Ja. Auch die Auferweckung der Tochter des Jairus, einem Synagogenvorsteher, fand hier statt. Ja? Also unheimlich große Wunder. Ja? Und die Berufung des Zöllners Matthäus, ja? Jesu Rede vom Brot des Lebens und so weiter. Und jetzt wird verglichen, und der Stadt, euch wird es noch schlechter ergehen wie der Stadt Sodom. Kapernaum wird ein schlimmeres Gericht erfahren als Sodom. Also das ist jetzt, kommen wir wieder zum Eigentlichen zurück hier. Ich habe hier noch ein bisschen ausgeführt. Vielleicht erinnert ihr euch nochmal, ich hatte das ausführlicher nochmal schon mal behandelt. Aber jetzt dieser Vers, kommt er zu mir? Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. William MacDonald schreibt, obwohl das Volk Israel sich auf das Gottesurteil des göttlichen Gerichtes zubewegte, öffnete der König in seinen abschließenden Worten denen die Tür weit, die persönliche Errettung suchen. Und so beweist er, dass er ein Gott der Gnade ist, sogar noch auf der Schwelle des Gerichtes. Was hat das jetzt hier für eine tiefe Bedeutung? Um wirklich zu Jesus kommen zu können, muss man zugeben, dass man ihn mit der Last der Sünde beschwert ist. Nur diejenigen, die anerkennen, dass sie verloren sind, können gerettet werden. Ehe man an den Herrn Jesus Christus glauben kann, muss man vor Gott auch seine Sündhaftigkeit erkennen. Wenn wir jetzt uns wirklich diesen Vers verinnerlichen, je näher die Gerichtszeit kommt, desto wichtiger wird das. Kommt dieser Aufruf. Auch zu Jesu Zeiten war die Gerichtszeit, die über Israel kam, schon sehr nah. Was war nur wenige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu da in Israel passiert? Aber in dieser Gerichtszeit trotzdem dieser Aufruf, kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, nicht diejenigen, die mit Jesus hadern wollen, und ihn, sondern diejenigen, die erkennen, dass sie sündig sind, dass sie schuldig sind vor Gott, die sollen zu ihm kommen. Ja, deswegen denke ich, ich hatte ja beim letzte Woche schon davon geredet, von diesem Papier, Gott schließt keinen aus, wir auch nicht. Ja, der Zugang zum Gottesdienst muss für alle frei bleiben. Ich denke, für uns ist das ja ganz wichtig. Wir bekennen uns zum Ersten zum Grundgesetz und Religionsfreiheit. Alle christlichen Kirchen und Gemeinden blicken wir dankbar auf die über 70-jährige Geschichte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zurück. Es hat uns sowohl die Freiheit des Glaubens und Bekenntnis als auch die ungestörte Religionsausübung garantiert nach Artikel 4 des Grundgesetzes. Auch als Christen, die bis 1989 unter der Bedingung der DDR lebten, wissen wir die Bedeutung realer Glaubensfreiheit in der Bundesrepublik desto mehr zu schätzen. Dazu bekennen wir uns. Und das können wir auch vertreten. Ja, das Zweite, wir bekennen uns zur gesellschaftlichen Zusammenhalt, Inklusion und Integration. Die christlichen Kirchen und Gemeinden haben das grundsätzliche Privileg niemals als Einbahnstraße verstanden, sondern leisten ihrerseits einen beständigen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft, unserer Welt, unserer Wertordnung und sozialem Miteinander. Durch die Verkündigung und Praktizierung des christlichen Menschenbildes fördern sie Werte, die für das Zusammenleben der Menschen unverzichtbar sind. Nächstenliebe, Rücksichtnahme gegenüber den Schwachen, Einsatz für die Würde aller Menschen und Bereitschaft zur Übernahme sozialdiakonischer Verantwortung für Kranke, Geflüchtete und Menschen mit Behinderung. Gerade in Krisenzeiten sind Gemeinden eine Zuflucht für viele Zeitgenossen, die an seelischen und psychischen Krankheiten sowie an Einsamkeit leiden. Ihre einzigartige soziale Integrationsstärke erweist sich in der Inklusion aller Altersgruppen, Gesellschaftsschichten und Nationalitäten und leisten somit einen wichtigen Beitrag für eine soziale Gesellschaft. Das Dritte, wir bekennen uns zu Gottesdiensten und realer Gemeinschaft. Der Gottesdienst ist die zentrale Lebensäußerung der christlichen Kirche und höchster Ausdruck ihrer Identität. Durch die darin erfolgende Anbetung Gottes und Verkündigung seines Wortes wird die Gemeinde allwöchentlich gesammelt in ihrer Gemeinschaft, gestärkt und zum Dienst in der Welt ausgesandt. dieser reale praktizierende Gottesdienst kann auch durch digitale Formate ergänzt, aber niemals in seiner Substanz ersetzt werden. Unverzichtbarer Bestandteil gottesdienstlicher Gemeinschaft ist die aktive Antwort der Christen, der Kirche Christi, auf Gottes Anrede durch Gebet, Gesang und Bekenntnis. Und das vierte, wir bekennen uns zu offenen Türen ohne Barrieren. Ja, weil Jesus Christus, der Herr der Gemeinde, aller Menschen ausnahmslose zu sich einlädt, ist es der Gemeinde Jesu Christi verwehrt, einzelne Menschen von ihren Gottesdiensten auszuschließen und damit zu diskriminieren. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, Epheser 6, Vers 9. Denn an Gottes Wort gebundene Gewissen ist es unmöglich, die universale Einladung Gottes durch politische oder juristische Zusatzbedingungen einzuschränken. Der öffentliche Gottesdienst dokumentiert die bedingungslose Einladung der Gemeinde Jesu Christi an alle Zeitgenossen. Gastgeber des Gottesdienstes ist Jesus Christus selbst. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Christliche Gemeinde muss deshalb barrierefrei sein. Und das fünfte und vorletzte Punkt hier. Wir bekennen uns zur freien Ausübung des Gottesdienstes für alle Menschen. Aus diesen theologischen und gewissensbedingten Gründen und in völliger Übereinstimmung mit Artikel 4 des Grundgesetzes werden wir uns unter keinen Umständen akzeptieren, dass ein G2-Status geimpft, genesen oder ein G3-Status geimpft, genesen, getestet zur Bedingung für die Teilnahme an unseren Gottesdiensten gemacht wird. Eine solche Forderung würde sowohl dem biblischen Mandat als auch dem jahrtausendealten kirchengeschichtlichen Erfahrung in Notzeiten diametral widersprechen und das jedem zustehenden Grundrecht auf freie Religionsausübung massiv angreifen. Wir betonen dies umso mehr, weil die Teilnahme an Gottesdiensten absolut freiwillig ist und in klar begrenzten Räumlichkeiten stattfindet. Das heißt, niemand kann durch Zufall oder andere Notwendigkeiten gedrängt werden, sich in diesen Räumen bewegen zu müssen, wie es zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln der Fall wäre. Deshalb kann auch niemand unbewusst oder zufällig gefährdet werden. Das letzte Fazit. Wir versprechen freie und reale Gottesdienste. Die unterzeichnenden Gemeinden versprechen hiermit, ihren realen Gottesdienst für alle Menschen offen zu halten und dafür weder eine Impfpflicht noch eine Testpflicht einzuführen. Das Motiv dieser Entscheidung ist nicht Auflehnung gegenüber der Obrigkeit, sondern allein der Gehorsam gegenüber dem Gebot unseres Herrn. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Wir sind fest davon überzeugt, mit dieser Entscheidung zugleich einen heilsamen Dienst an unserer Gesellschaft zu leisten. Also das kommt von einigen Brüdern aus NRW und Wolfgang Nestvogel hat sich damit eingesetzt dafür. Ja. Die Leute müssen wissen, auch die hier vorbeilaufen, dass sie hier kommen können. Ja. Wenn jetzt hier Leute depressiv sind, auf der Suche sind, da kann ich doch nicht von Ihnen noch erwarten, dass Sie sich vorher testen lassen müssen. Also wo kommen wir denn jetzt hin? Ja? Da kann ich auch nicht erwarten, geht zu Hause an den PC guckt unseren Kanal an. Da gucken die vielleicht was ganz anderes an, aber nicht uns. Oder auch noch eine andere Stelle, wo wir uns ganz deutlich sehen, wie ernst es dem Herrn Jesus ist. Kinder dürfen nicht abgewiesen werden. Wir kennen die Begebenheiten. Matthäus 19, Vers 24. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und verwehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Was war geschehen? Da wollten sich alle Leute mit Jesus unterhalten und die Kinder waren ganz hinten und haben nichts mehr gehört. Ja? Deswegen ist es schön, dass ihr auch hier seid. Ja? Oder Markus 10, Vers 14. Ja? Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und das gleiche auch nochmal in Lukas 18, Vers 16. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also in diesen drei Evangelien wird das so erwähnt. Ja? Es macht mich zutief bestürzt, wenn ich noch mitkriege, dass manche Gemeinden bis heute keine richtigen Kinderstunden mehr anbieten. Ich meine, wenn es personell Schwierigkeiten ist, ist es vielleicht eine andere Frage. Man kann nicht alle können das gleichzeitig alles machen. Ja? Aber wenn man aufgrund solcher Verordnungen es nicht stattfinden lassen will, dann ist es wirklich sehr fraglich. Ja? In Russland wurden früher auch christliche Kinderstunden verboten. Man durfte nicht die Kinder, die mussten erst 18 werden, haben die Leute da gesagt, ja, lass die doch erstmal 18 werden, ne? Oder volljährig werden, dann, das geht nicht. Wir im Westen haben solche Leute, solche mutigen Christen als Glaubenshelden gefeiert, wenn sie dann in Russland dann trotzdem ihre heimlichen Kinderstunden gemacht hatten. Und heute machen wir uns in die Hose, ja, wenn wir sowas machen sollten. Ja. Im Moment ist es wieder ein bisschen freier, aber sind wir darauf vorbereitet, wenn das weiter beschränkt wird? Ja? Ja, niemand darf abgewiesen werden. Auch die Kinder nicht. Ja. Noch andere Begebenheiten, wo man das deutlich sieht. Ja, hier. Jesus reinigte zweimal den Tempel in Jerusalem. Einmal zu Beginn seines öffentlichen Dienstes, in Johannes 2, Vers 13 bis 25, und dann zum anderen Mal in Matthäus 21, kurz nach oder direkt nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem am Palmsonntag, aber kurz davor, bevor er gekreuzigt wurde. Was war da das Problem? Die Juden, die Jesus die Gott anbeten wollten und die fromm waren und die gottesfürchtig waren, die durften sich ein Opfertier nehmen und dann zum Tempel bringen und dann durften sie das dem Herrn bringen. Und stellvertretend für ihre Sünden starben dann diese Tiere. Es gibt eine ganze Menge Vorschriften, aber was Gott deutlich gemacht hat, dass egal welche Personengruppe du angehörst, für jeden sollte es möglich sein, in den Tempel zu gehen. Der Fürst, die Reichen, sollten einen Ochsen nehmen oder einen Stier opfern. Die normale Bevölkerung ein Schaf. Und die Armen eine Taube, die nur ein paar Cent wäre teuer war. Also je nach Vermögen konnten alle ihre Opfertiere den Herrn, gab es keine Hindernis, in den Tempel zu gehen, den Herrn anzubeten, Vergebung der Sünden zu beten. Und was haben die Juden gemacht? Die haben dann vorm Tempel dann die Sachen teuer verkauft. Die haben Wucherpreise genommen. Das ist Monopol. Ja, ihr kommt alle zu uns, ja? Ja? Und jetzt können wir die Preise diktieren, ne? Haben ein Geschäft damit gemacht. Und da hat unser Herr Jesus zu Recht gesagt, das ist eine Räuberhöhle. Er nutzt die Leute aus und erschwert es ihnen, zu mir zu kommen. Ja, so sehen wir auch anhand dieser Beispiele, dass es Gott sehr ernst ist, wenn wir anfangen, Leuten, die zu Jesus kommen wollen, das zu erschweren oder hierher zu kommen. Ich möchte abschließen mit den Versen, was danach kommt. Nehmet auf euch mein Joch, wie heißt das hier? Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist das für ein Ausblick? Jesus will uns Ruhe geben. Das ist sein Geschenk. Wer zu ihm kommt, der findet Ruhe. Und wie wichtig ist das gerade in unserer Zeit, dass die Menschen zu Jesus kommen, in die Gemeinschaft mit den Gläubigen, ja? Das Geschenk der Vergebung erfahren. Auch wir wissen, dass wir vor den schlimmsten Gerichten stehen, so wie Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Aber die Erkenntnis über Jesus Christus, dass er unsere Sünden vergibt, dass er für uns gestorben ist, dass ich daran glauben kann, das ist die Einladung zum Dienst für ihn. Jesus sagt, er ist sanftmütig und demütig. Er ist genau das Gegenteil von den hochmütigen, selbstgerechten Pharisäern. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, Herr, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Und dann, ja, dann mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jemand sagte, der schlimmste Fehler, den ein Gläubiger machen kann, ist zu versuchen, die Last des Lebens unter einem Einzelgeschirr zu tragen. Gott wollte nie, dass jemand seine Last alleine tragen muss. Deshalb handelt Jesus nur mit Jochen. Ein Joch ist ein Geschirr für zwei und der Herr selbst möchte einer von beiden sein, so wie hier auf diesem Bild. Ja? Er möchte die Arbeit jedes schweren Auftrages mit uns teilen. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man, indem man das Einzelgeschirr, das selbst ablegt und das befreiende Joch des Herrn Jesus annimmt. Ja? Wenn wir zu ihm gekommen sind, können wir das dann annehmen, dieses Joch? Sehen wir, welche Last es unserem Herrn Jesus war? Und es ist so, dass bei einem Joch, wenn dann ein das Muttertier hat die größere Last und das Tier, was dann daneben herangeführt wird, das trägt dann mit ein wenig und das wird dann herangeleitet und dass es diese Last mittragen kann. Ja. Das ist ganz interessant. Wir kennen das jetzt gar nicht mehr so aus der Landwirtschaft, ja. Aber wie die das früher gemacht haben. Ja. Das, wenn jemand da aus der Landwirtschaft ist, kann es sicherlich noch besser erklären. Ja. Aber wir sehen, Jesu Joch, er nimmt uns mit. Er lässt uns eben nicht alleine den Weg gehen. Und das ist dieses, ja. Und deswegen ist es auch so wunderbar, diese Einladung, kommt her zu mir. Und Jesus stellt sich dann auf unsere Stufe und sagt, ja Mensch, ich leide auch mit euch. Ich merke das auch, was hier in dieser Welt Schlimmes und Böses geschieht. Aber komm, ich gehe mit dir in dieser Zeit. Ich trage dich und ich helfe dir und ich bin bei dir, egal was kommen mag. Und wenn du an meiner Seite bist, dann kann dir nichts geschehen. Dann bist du unter meinem Schutz. Ja, komm in meinen Dienst. Und ich denke, das ist jetzt für uns als Gläubige wirklich so diese tröstende und ermutigende Worte, dass wenn wir uns auf Jesus einlassen und mit ihm gehen, ja, dann hilft er uns dabei. Es ist keine Last, unter der wir zusammenbrechen, sondern er ist der starke Bulle, ja, der mitträgt, ja. Und das wünsche ich uns auch, dass wir wirklich mit allem zu Jesus kommen und Trost und Hoffnung und Zuversicht bei ihm finden. Amen.